Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das, Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, dass wir eigentlich gerade nur reisen und wie eine Jury-Sitzung für Awards abläuft. Und im zweiten Teil hat Pascal die wunderbare Babo Zeiss im Interview, Ex-CPO, also Chief Product Officer bei We Are Era. Und die beiden sprechen gemeinsam über Markenführung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo, Mr. Fiedler.
Hallo, Frau Schumann.
How's it going?
Gut, wir sind in Köln und ich würde sagen, die Reise hat uns übernommen. Wir sind einfach in einem Reisestrudel. So fühlt es sich an, oder?
Ja, genau. Und vielleicht ganz kurz, also es ist schon krass, weil ich finde, das wirkt immer, wenn man davon erzählt. Ich glaube, ich bin da auch einfach ein bisschen sehr sensibel. Aber ich finde, das kann immer so wirken, als würde man so prahlen wollen, wenn man so erzählt, wie viel man unterwegs ist. Weißt du, und so Hustle Culture promoten. Und das finde ich nicht richtig. Ich glaube, wir haben ein sehr privilegiertes Leben, sehr privilegierten Job, der sehr viel Spaß macht, der sehr erfüllend ist. Aber die nächsten Wochen sind bei mir wirklich, also man kann es nicht anders sagen, bodenlos.
Ach Gott, du bist ja wirklich, was hast du gesagt? Du bist bis Ende Juni oder so?
Nein.
Bis Ende Mai. Okay, und wir recorden jetzt Anfang April.
Ja.
Und du bist einfach jetzt trotzdem 2 Monate, nicht länger als 3 Tage in Berlin oder so, ne?
Ja. Genau, nie länger als 2 Nächte, glaube ich.
Das ist mal Albtraum.
Also und ich fahre wirklich, also so, es gibt so Momente, wo ich montags in Köln bin, dienstags in Berlin und dann dienstags, Gott, mein Kopf, montags Köln, Dienstag Berlin, Mittwoch wieder Köln. Also und dann habe ich halt einen Personentermin am Dienstag in Berlin, den ich nicht absagen kann. Und dann ist es wirklich so, morgens hinfliegen, abends zurückfliegen, dann nach Hamburg, dann wieder nach Köln, dann zurück nach Berlin, dann einmal nach München, dann nach London. Also das ist wirklich krass.
Jo, also ich fühle den Pain und ich merke auch immer wieder, ich bin ja ein Stubenhocker.
Ja, du bist ein einsamer Berg-Eremit.
Oh, ich bin aber so gerne zu Hause. Und ich finde es schon, mir gibt es richtig viel Energie dann, also nicht das Reisen, aber für die Events oder für den Workshop gerade in Köln. Ich finde das schon richtig geil. Also mir gibt das voll viel. Und ich mag dann auch die Arbeit da. Das drumherum, der wenige Schlaf, das ganze Essen ist ja auch nicht gut dann. Ist immer ultra Stress bei der Reise. Es geht immer irgendwas schief. Mm. Boah, das zieht schon Kraft,
ja,
muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, also jetzt bis Mai mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Also es ist wirklich ein bisschen zu viel. Ach, genau, OMR ist noch, du läufst den Marathon. Es sind natürlich dann auch ein paar private Termine, muss man sagen. Aber es ist hauptsächlich Job.
OMR, voll privat.
Ja, Marathon meine ich jetzt.
Ja, stimmt.
Ja. Naja, it is what it is und es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch geil, dass wir die Opportunity haben, das so zu machen, aber trotzdem ist es ein bisschen krass irgendwie im Moment.
Das ist krass und was dazu kommt bei dir ist ja, dass du ja die Top-Jurorin bist in Deutschland.
Ja, das ist auch krass. Ich habe das letztens schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass es bei mir irgendwie jetzt nur noch bergab gehen kann.
Mhm. Oh, ja.
Also ich habe so richtig Imposter-Syndrom, ja, weil ich so das Gefühl habe, ich bin so auf meinem Karriere-High.
Das fängt gerade erst an. Ich weiß, was du meinst, weil gerade wirklich halt so die Opportunity.
Also ich bin einfach, ich bin am DDA in der Jury, ich bin Chairwoman beim ADC, beim Art Directors Club, so what the fuck, das habe ich
das
als,
eigentlich gemacht?
Ich weiß, habe ich als 16-jähriges Mädchen in Hamburg verfolgt und jetzt bin ich da Jurypräsidentin. Also das ist so absurd und so geil. Genau, aber was da halt dazu kommt, dass ich einfach gerade sehr viel in solchen Mandaten sitze und dadurch natürlich so day-to-day operative work einfach krass depriorisiert wird. Und ich muss immer mal aufpassen, dass ich zumindest fürs Team noch da bin, also für die Leute, die ich betreue, weil die sind natürlich das Wichtigste. Aber ja, durch diese ganzen Reisen und so ist es halt, dann funktioniert das Internet in der Deutschen Bahn nicht, dann bist du hier unterwegs, dann hast du da noch ein Meeting. Und es ist halt weniger, okay, du sitzt mal am Büro und am Schreibtisch wirklich 8 Stunden und kannst wirklich durcharbeiten. Aber it is what it is und ab Mai bin ich dann wieder im Office.
Und erzähl mal für alle, also ich war selber ja noch nie in einer Jury, Award-Jury. Wie läuft das ab?
Ja, stimmt.
Also erzähl mal so ganz kurz der Prozess, das fände ich spannend.
Ja, es ist natürlich in jeder Jury unterschiedlich, aber meistens ist es so, dass du erstmal alleine votest und die Cases dir anguckst und dann gibt es halt immer unterschiedliche Kriterien und unterschiedliche Kategorien. Und dann bewertest du eben die unterschiedlichen Kategorien nach den unterschiedlichen Kriterien. Meistens ist es sowas wie die Idee oder Craft, Erfolgsmessung. Und also beim DDA zum Beispiel ist es so, dass man sich dann danach in der nächsten Runde trifft mit allen anderen Jurymitgliedern, die auch in der Kategorie waren und dann die Ergebnisse bespricht. Dann votet man halt oft in anderen Jurys dann auch nochmal weiter oder es gibt dann eine Shortlist. Manchmal ist die Shortlist auch, glaube ich, direkt von den Online-Votings. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber dann diskutierst du halt immer super viel, was ich immer sehr, sehr, sehr insightful finde. Und oft muss ich auch tatsächlich sagen, dass dann die Argumente meiner Jury-KollegInnen super spannend sind, auch oft nochmal eine andere Alternative bieten, einen anderen Blickwinkel, dass man vielleicht sogar auch mal seine eigene Meinung nochmal ändert. Ja, genau. Und dann ist es halt immer, je nachdem, manchmal gibt es dann, glaube ich, so Community-Votings bei manchen Awards. Bei anderen Awards trifft man sich in Person, wie auch zum Beispiel beim DDA. Und ich glaube, im ADC ist es auch so, dass du dich in Person nochmal triffst und dann entscheidest, was ein Metall bekommt. Das habe ich auch gelernt beim DDA. Das wusste ich vorher gar nicht. Ja, genau. Das ist dann so richtig, als ich das erste Mal gehört habe, war ich so, oh mein Gott, cool, das machen nur die, jetzt habt ihr gerade den Vlog im Hintergrund piepen gehört, das war die Kamera. Das war dann so ein bisschen wie so in so einer Community so ein Code. Weißt du, dann, so du weißt, nur die Award-Hasen sagen und dann gucken wir, was ein Metall bekommt. Ja, das fand ich irgendwie einen coolen Satz, den habe ich mir auch angewöhnt. Ja, genau, so läuft das ungefähr ab.
Gut, ich würde sagen, wir müssen den ersten Teil beenden, weil es gibt nur einen Stuhl in dem Hotelzimmer und ich knie hier vom Podcast-Altar.
Wir nehmen das Podcast gerade in Köln auf, das haben wir gar nicht gesagt.
Okay, wir haben so einmal gesagt, dass wir im Reisewahnsinn untergekommen sind, werden Köln abhängen. Aber dass das Hotelzimmer so klein ist, dass es nur einen Stuhl gibt und ich hier knie, das ist eine neue Information.
Viel Spaß beim zweiten Teil. Ich bin nicht dabei, Pascal macht diesmal alleine. Ich war in der Jury.
Barbara Zeiss war CPO bei We Are Era, ist jetzt selbstständige Strategieberaterin und schreibt unter anderem eine Data-Kolumne für die Campaign. Dort stellt sie Fragen, die die Branche lieber nicht laut stellt. Heute sprechen wir darüber, was passiert, wenn Marken aufhören, ihre eigene Marke zu führen und der Algorithmus übernimmt. Herzlich willkommen, Babo.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch richtig. War das alles korrekt, die Einleitung?
Das war eine super Einleitung. Hat mich sehr richtig vorgestellt gefühlt.
Okay, fantastisch. Ich freue mich unfassbar, dass wir sprechen, weil du bist eine prägende Stimme der Branche und ich lese deine Kolumnen in der Campaign sehr, sehr gerne. Und vor allem bin ich darüber gestolpert, über deine Aussage und die steile These, wenn der Algorithmus zum Creative Director wird, dann gewinnt eine Marke kurzfristig, verliert dabei aber eigentlich ihre Identität. Kannst du einmal erklären, wo kommst du daher? Stimmt das so pauschal? Lass uns reintauchen.
Ja, also es ist natürlich eine steile These, aber ich glaube, dass sie für viele Marken leider wahr ist. Ich habe ganz oft erlebt, dass wenn man pitcht oder mit Marken ins Gespräch geht, dass die Frage kommt, ja, und wie viel Reichweite generieren wir damit? Oder was passiert, wenn wir das machen? Wie schnell müssen wir auf Trends aufspringen? Und ich höre auch, wenn andere pitchen, natürlich relativ häufig die Aussage, ja, wir müssen einfach schneller sein, schneller auf Trends und wir müssen das alles mit umsetzen, in dem Moment, in dem es Klick macht. Und ich denke mir ganz oft, okay, das kann man alles machen, bedient natürlich auch ein gewisses Genre, aber wenn alle die gleichen Trends machen, dann haben auch alle die gleiche Marke am Ende. Und was für mich immer viel relevanter ist, ist sich zu überlegen, was denn meine eigene Identität und was sind denn Trends, die ich selbst gestalten kann. Und da gehört vielleicht auch mal dazu, einen Trend zu adaptieren. Aber in der Regel ist ja Markenführerschaft etwas, was man sich strategisch überlegt und überlegt, wie man seine Marke aufbaut, was ist mein Markenkern, wie will ich diese Marke emotional aufladen und wenn ich dann immer nur von Trend zu Trend springe, dann verpasse ich eben diesen Moment und genauso ist es halt auch, wenn ich immer nur über Testing gehe und sage, okay, was funktioniert besser, A oder B und ich mich immer dafür entscheide, was der Algorithmus besser ausspielt, dann verliere ich auch langfristig die Kontrolle über meine Marke. Also man hat kurzfristige Erfolge und das ist wahrscheinlich auch für die meisten das, was sie in ihrer KPI-Matrix irgendwie haben. Aber langfristig verwässert man halt dann eben auch oft eine Marke und man hat eben nicht mehr diese, ja, für den Kunden, ja, klare Identifikation mit, für was stehe ich eigentlich. Und das führt am Ende im Zweifel auch zu weniger Sales.
Ja, absolut fair. Fühle ich sehr. Ich kenne die Diskussion. Was ich immer merke, man kommt dann ja oft auf das Thema, ja, aber beim Wettbewerb funktioniert das doch gut, weil man sieht die Views, man sieht das Engagement, man sieht die Shares. Trends funktionieren ja schon, wenn du es jetzt wirklich an Vanity Metrics und Reichweiten KPIs auf Plattform dir anschaust. Wie gehst du dann in die Überzeugungsarbeit und wie schaffst du es? Also wie gehst du mit diesem Argument um?
Da ist nur eine Frage zu stellen. Woher weißt du das denn, dass das bei denen funktioniert? Kennst du deren Saleszahlen? Hast du dir die letzten 12 Monate angeguckt oder was guckst du dir an? Also im Endeffekt ist es ja natürlich so, dass du Reichweite damit vielleicht generieren kannst. Nur vielleicht sogar auch Engagement, was nochmal komplett für mich losgelöst davon ist. Also Relevanz ist natürlich was ganz anderes als einfach nur Reach. Und du weißt doch gar nicht, ob das einen wirklichen Impact hat. Also vergleich dich nicht. Ne? Das ist krass, immer grüner auf der anderen Seite, aber du kennst nur deine eigenen Blumen. Also guck doch da drauf, wie die bei dir wachsen und wie du die wässerst, damit die halt irgendwie zu einem Strauch werden oder whatever du in deiner Strategie dir vorgenommen hast. Ne? Jetzt sehr blöde Beispiele, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ne? Man weiß einfach gar nicht, ob das bei den anderen funktioniert. Man sieht nur irgendwas und denkt, ah, das sieht toll aus oder irgendwie, ah, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Es ist extrem subjektiv. Es hat keinerlei Grundlage, diese Aussage.
Okay. Und welche KPIs guckst du dir an, um so Qualität und Erfolg von Content zu bewerten?
Unterschiedlich. Ich finde, das ist sehr markenabhängig, welche Marke es ist, in welcher Branche sie ist. Ich finde wichtig, dass man Relevanzparameter findet. Das heißt, gibt es ein echtes, also wenn wir jetzt sagen, es ist eine Community-Brand und wir wollen wirklich Community-Building machen, dann ist doch das Wichtigste, was ich mir angucken kann, ein Social Listening innerhalb der Community, wenn ich als Brand nicht dabei bin. Und da ist zum Beispiel Reddit total spannend, ne? Weil man da halt irgendwie auch nochmal ein ganz anderes Bild über seine Marke ziehen kann. Oder wenn ich jetzt im LEH bin, dann gucke ich mir natürlich an, wie ist der Abverkauf und Best Case kann ich irgendwie, wenn ich auch über Online verkaufe, auch nochmal irgendwie demografische Daten ziehen von der Zielgruppe, die ich habe. Aber ich gucke mir halt eher an, was hinten rauskommt, als nur, was vorne reingeht.
Okay, total spannend. Und hast du da so, wie misst du im Endeffekt den Beitrag? Na, das ist ja total schwer. Ich habe ja Always On, ich habe Kampagnen, viele Marken kommunizieren über mehrere Kanäle. Es ist ja unfassbar schwer, jetzt zu attribuieren, dass der Sales Uplift von Social kommt und nicht aus dem TVC oder nicht aus dem Word of Mouth, weil das Produkt gut ist. Weißt du, wie schaffst du da diese Linearität und die Kausalität?
Das finde ich auch, kommt immer sehr auf die Marke an, genau, auch auf den Marketing-Mix, der da irgendwie natürlich irgendwo zusammenspielt. Und da geht es darum, okay, was habe ich mir denn vorgenommen? Ne? Habe ich mir vorgenommen, in einer jüngeren Zielgruppe besser wahrgenommen zu werden? Dann kann man das natürlich sehr gut messen, ne? Weil man weiß, okay, wer sind meine Käufer? Hat sich das verändert? Habe ich jetzt nur diesen einen Kanal irgendwie darauf angepasst oder habe ich viele? Aber am Ende geht es ja auch nicht um das einzelne Asset, was ich bewerten muss, sondern es geht ja am Ende auch um den Marketingmix. Und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich komplett runterbrechen kann aufs letzte Asset, sondern wenn ich sage, okay, das ist mein Ziel, dann ne, will ich das ja auch global über meinen kompletten Mix irgendwie erreichen. Und ich finde viel wichtiger dann zu sehen, funktionieren die einzelnen Kanäle miteinander und zahlen die halt auf mein Ziel ein. Und natürlich kann man dann nochmal runterbrechen und jetzt zum Beispiel ein TVC auswerten, was passiert direkt danach, genauso mit einem Asset, ne, was passiert direkt danach. Und das funktioniert natürlich super gut, wenn ich eine Wertschöpfungskette verfolge, die komplett online ist und ich genau sehen kann, wann, wie, wo geklickt wird. Es funktioniert weniger gut, wenn ich jetzt halt zum Beispiel an LEH denke und einfach viel offline abverkaufe. Dann muss ich halt über Studien gehen, Marktforschung gehen. Ich muss eben halt gucken, wie resoniert es und was passiert langfristig und habe eben halt nicht diese Einzel-Asset-Betrachtung. Und ich finde, ja, diese Einzel-Asset-Betrachtung, die vor allem halt in Social Media oft stattfindet, die ist halt eher schwierig zu bewerten, als dass es halt langfristig auf eine Strategie einzahlt.
Ja, also ich bin 100% bei dir und ist ja auch generell so ein Phänomen. Also ab und zu habe ich das Gefühl, dass die Erwartungshaltung, man macht ein Video und auf einmal rennen alle in die Stores und die Marke ist ausverkauft. Also ja, es gibt so 100 Beispiele, das kann mal passieren, aber so Assoziationen, Gefühle, Emotionen aufzubauen, das ist wirklich ein Long-Term-Game, ist ein Marathon, kein Sprint, so wie man immer schön sagt. Von daher bin ich total bei dir. Sehr gut. Cool, check. Eine Frage, die mir auf der Seele brennt, weil du hattest eben kurz über Community gesprochen und du hast ja eine sehr starke Datenexpertise. Was für Daten guckst du dir an, um zu schauen, connectet eine Marke mit der Community oder connectet sie auch nicht?
Auch unterschiedlich. Aber ich finde immer, wie gesagt, also eben auch schon kurz in der Antwort drin, Social Listening, den Menschen in deiner Community zuzuhören, das finde ich extrem wichtig. Da gehört für mich auch rein, auch Creatoren zuzuhören, die über deine Marke sprechen, im besten Fall unbezahlt über deine Marke sprechen. Ich finde immer ein sehr gutes Beispiel sind jetzt YouTube-Long-Formate, wo irgendjemand irgendwann mal über, keine Ahnung, eine Brand spricht und sagt, ey, die finde ich schon immer so geil. Das steht in keiner Caption. Das ist nicht irgendwo verlinkt. Aber wenn das bei dir ankommt und du verstanden hast, wie du so einen Request quasi bedienst, dann hast du alles gewonnen, was man gewinnen kann. So, und das sind so Dinge, wenn es um Community Building geht, wirklich mit der Community in Interaktion zu stehen, zu verstehen, was die wirklich wollen, wie die über dich sprechen, wenn du nicht dabei bist und nicht nur deine Inkommunikation, dann kannst du, glaube ich, extrem viel über dich und deine Marke lernen, weil du dein Ist-Bild und dein Fremdbild extrem gut matchen kannst und gucken kannst, passt es so, wie ich mir das vorgenommen habe? Ist es auch in meiner Strategie? Ist es nicht in meiner Strategie? Warum ist es nicht in meiner Strategie? Und es ist so ein bisschen wie die Kirsche auf der Torte für mich immer, wenn wenn das irgendwie übereinander also liegt und man das Gefühl hat, okay, das passt. Oft passt es nicht und dann kann man halt eben auch gegensteuern, weil man natürlich dann seine Kommunikation, schweres Wort, darauf auslegen kann, was halt wirklich in der Community besprochen wird. Genau. Aber ich finde, Social Listening in der erweiterten Form ist für alles, was Community ist, ja, unschlagbar.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, für mich ist es auch immer wieder so ein goldener Moment, da reinzugehen und wirklich zu checken, okay, worüber reden denn die Leute? Was sind denn die Themen, die die Menschen interessieren? Was ist denn hängen geblieben? So, was wird denn geteilt? Was ist die Talkability? Von daher bin ich auf jeden Fall bei dir.
Manchmal ist es ja auch nicht nur die Brand selbst, sondern halt auch die Kategorie oder whatever, ne? Und auch über was sprechen sie, wenn sie über deine Mitbewerber sprechen, ne? Es müssen ja nicht immer nur Konkurrenten sein. So, ich finde auch, das ist total spannend und sich einfach auch mal anzuhören, ja, wie funktionieren andere Communities und auch hier nochmal Reddit, bestes Tool, wenn es darum geht, zu verstehen, wie eben halt Menschen miteinander agieren über eben Dinge, die für dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise relevant sind.
Cool. Was hältst du in dem Fall von KI? Also klar, Reddit macht sehr viel Sinn, weil sehr viel UGC und ehrlicher Content. Jetzt ist ja irgendwie auch der Schluss naheliegend zu sagen, ja, hacke ich das Ganze mal bei ChatGPT rein oder Gemini und simuliere quasi eine Community oder simuliere ein Social Listening. Bist du davon Fan oder eher weniger?
Absoluter Fan. Ich finde, was wir gerade in diesem Bereich durch KI, AI, wie auch immer wir es nennen wollen, gewonnen haben, ist ultra krass. Wir können so viel schneller, so viel besser Dinge auswerten, verstehen. Ich glaube, was auch viele Menschen immer noch nicht so richtig verstanden haben, wenn es um KI geht, dann ist es, dass es nicht eine Wahrheit ist, sondern eine Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, wenn wir das genauso behandeln, nämlich in Wahrscheinlichkeiten und dann eben Dinge simulieren oder uns halt tiefer angucken und verstanden haben, okay, es muss nicht die Wahrheit sein, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass es in irgendeiner Art und Weise so eintritt und wir agieren und machen dann darin Testszenarien, dann kann es einem extrem helfen, seine eigene Brand zu verstehen.
Cool. Ja. Hast du noch irgendwelche Hacks oder irgendwelche Tricks mit Daten, wie du sie nutzt oder wie sie auswertest oder wie du KI ja, einsetzt, um halt bessere Insights oder irgendwelche spannenden Themen zu identifizieren?
Ich versuche normalerweise nicht nur eine Datenquelle mir anzugucken, sondern mir verschiedene Datenquellen anzugucken. Und das war früher extrem kompliziert, weil ne, jede Datenquelle hat irgendwie Zeit gebraucht. Die sind komplett unterschiedlich. Ich kann die kaum übereinander legen. Und KI kann genau das. Die kann verschiedenste Quellen, verschiedenste Arten von Daten miteinander matchen und aufeinanderlegen. Und dadurch habe ich total einfach Zugang zu ja, gemappten Informationen. Und ich glaube, wenn man das für sich einmal so aufgesetzt hat und sich dann eben halt unterschiedlichste Quellen miteinander anguckt, dann hat man extrem viel gewonnen. Also das würde ich immer raten und ist auch, wie ich arbeite und wo ich auch den größten Mehrwert sehe.
Es erinnert mich, ich weiß noch, ganz früher haben wir uns oft so Amazon-Reviews angeschaut vom Wettbewerb oder von Produkten und die manuell, da muss man sich überlegen, wir haben die manuell rauskopiert und dann geclustert und gesagt, ah, guck mal, das ist das Thema, das ist der Bereich und heutzutage kannst du garantiert über irgendein Tool, das bei Amazon scrapen, reinwerfen, KI kategorisiert das und du hast die drei Painpoints, du hast die drei Gainpoints und ja. Weißt, okay, let's go, das ist echt ein Gamechanger.
Ja, und das kannst du natürlich dann auch nochmal mit Bewertungen im App Store machen, ne? Gerade wenn du irgendwie zum Beispiel Lieferdienste vergleichen willst und so sehr vergleichbare Brands und Produkte. Und dann kannst du daraus super easy ein Markengefühl ableiten, ne? Was offensichtlich in den Kommentaren ja auch irgendwo transportiert wird. Und das zu mappen ist halt mega cool, weil auf einmal hast du endlos viele Daten, die du dir angucken kannst, die vorher ja einfach gar nicht available waren. Oder wie du eben gerade gesagt hast, manuell musste man entscheiden, ist das jetzt ein positiver Kommentar, ein negativer, neutraler, was sagt der? Okay, jetzt wird 5-mal Food erwähnt, was heißt das? Ne, so 10-mal wird liefern erwähnt, was heißt das? Und das musst du halt einfach nicht mehr. Und das ist halt so ein Gamechanger.
Und wenn ich jetzt in den Prozess tiefer eintauche, also wir haben jetzt Social Listening betrieben, wir haben verstanden, was bewegt die Community, was bewegt die Menschen da draußen, wie erschaffen wir Relevanz? Was ist dann der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Und vor allem, ich sag mal so, der Wettbewerb hat den Zugang zu diesen Daten ja auch, weil die sind ja öffentlich. Ne? Wie grenze ich mich davon ab, wenn wir nochmal auf das Thema Markenführung von Anfang an denken?
Genau, also es gibt öffentliche Daten und dann gibt's natürlich auch dein eigenes Data Warehouse. Ne? Und in den meisten Unternehmen sind das Silo-Daten pro Abteilung. Und ich glaube, für fast alle ist es der nächste Schritt, keine Silos mehr zu haben. Und das ermöglicht natürlich KI auch, ne, dass deine Daten nicht mehr einfach nur gestort werden, sondern dass sie quasi wie ein Datenfluss über das ganze Unternehmen laufen und jeder die Möglichkeit hat, Dinge miteinander zu mappen und sich unterschiedlich in unterschiedlichen Konstellationen Dinge zusammenzuziehen und dann eben mit Outside-Daten auch wieder zu matchen und zu sagen, hier ist Bild, Fremdbild, was müssen wir machen, um das wieder zueinander zu bringen? Und da ist halt das, was wir quasi schon immer in der Markenführung machen, nämlich zu gucken, wie man das irgendwie miteinander in Einklang bringen kann, auch so viel einfacher geworden. Voraussetzung halt, wie gesagt, ich habe halt keine Silos und muss halt nicht jedes Mal wieder in diese einzelnen Silos reingehen. Und der nächste Schritt ist dann quasi, ne, dieser Abgleich, diese Interpretation von wo wir hinwollen und dann halt zu gucken, okay, wie komme ich denn dahin? Also sind es dann am Ende Assets oder ist es was ganz anderes? Was muss ich denn machen? Muss ich mehr Community Building machen? Also brauche ich Leute, die aktiv zum Beispiel auf Reddit anstellen, ne? So, oder was muss ich denn tun, um mein Ziel auch wirklich erreichen zu können? Und ich glaube, dieses Ist-Bild-Fremd-Bild, das klingt immer so einfach, aber es ist für wahrscheinlich 99% aller Marken sehr weit auseinanderdriften nach wie vor. Und das ist total spannend. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch viel leichter fallen, das eigentlich besser zu verstehen. Und ich glaube, es werden trotzdem extrem viele nicht machen, obwohl diese Daten verfügbar sind.
Und was ich finde, also ich finde das Beispiel von dem Ist-Bild, Fremdbild sehr spannend. Ich bin auch bei dir. Ich glaube, wenn jede Marke das machen würde, dann kommt da erstmal ein großer Aha- und Schockmoment. Und was sind dann die Maßnahmen? Ne? Das ist ja auf der einen Seite naheliegend zu sagen, okay, wir müssen die Lücke schließen. Es gibt da eine Differenz. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ja, Moment, dann ist halt unser Bild, wo wir hinwollen, falsch und wir doublen down auf das Ist-Bild. Also weißt du, wie siehst du das? Sind beide Wege legitim oder?
Es ist immer alles legitim, für das man sich aktiv entscheidet, glaube ich. Also wenn wir jetzt, wir haben ja angefangen mit, was passiert, wenn der Algorithmus deine Brand führt? Wenn du dich dafür entscheidest, eine Social Media Brand zu sein, die keine Heritage hat, sondern die halt einfach nur mit dem mitgeht, was da draußen passiert, dann ist es vollkommen fein, weil das kann ja auch zu Sales führen, ne? So, vielleicht nicht so lange. Wir haben es ja alle schon auch sehr, sehr häufig gesehen, ne? Weil so klassischen Social Media Brands, die sind kurz da, die haben einen Hype, das funktioniert, und dann sind die tot. Und man fragt sich immer, hä, wo sind die her? Die waren doch riesig, aber sie sind tot. So, und das ist eine Strategie und die kann man verfolgen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe ein Zielbild und das ist eigentlich das, dafür steht meine Marke aus der von früher, so, das war ich, das bin ich oder das will ich sein, dann sagt man jemandem aber, aber hier, guck mal, das sind die Daten, die dagegen sprechen. Das, so sehen dich die Menschen nicht. Und das ist ja schön, dass du sagst, das will ich gerne sein oder ich war früher mal so, davon bin ich weggedriftet. Dann kann man natürlich sagen, okay, lass uns eine Strategie gemeinsam entwickeln, wie ich da wieder hinkomme. Und Maßnahmen sind dann halt unterschiedlich, ne? Maßnahmen kann halt eben Community Management sein, das kann Assets sein, das kann Kooperation sein, das kann sehr, sehr breit gefächert sein. Und je nachdem, wie tief man da auch rein will, ist es eine Art von diese tolle Buzzword Cultural Marketing, das man dann betreibt, oder ist es Community Marketing? So, das, ich glaube, das ist fast irrelevant, ne? Ich glaube, es ist am Ende wichtig, dass man sich klar darüber wird, welchen Schritt man als nächstes gehen will, und auch ein bisschen testet natürlich, um halt langfristig halt auf dieses Ziel einzudrängen. Und dann muss man eben halt auch manchmal Nein sagen zu gewissen Trends, weil die dann halt einfach nicht zu einem passen. Und dann ist es auch egal, ob man darüber kurz Reichweite generiert hätte, die Relevanz stimmt ja dann einfach nicht. Und relevant ist für mich, was ich mir als Ziel vorgenommen habe.
Ja, mich absolut bei dir. Und also auch Konsequenz, ne? Weil wenn du alles machst, dann bist du irgendwie nichts. Und ich finde, eine gute Strategie und eine gute Marke sagt auch, es ist genauso wichtig, Nein zu sagen zu gewissen Sachen wie Ja zu sagen.
Ja.
Weil ansonsten hast du kein Profil. Das ist ja das, was du eingangs meintest, ne? Ich glaube, ich desto Falle in die Marke reintappen. Hast du gute Beispiele von Marken, wo du sagst, die machen es richtig gut, das, ne, das zu entscheiden, ihre Marke da aufzubauen, klare Kante zu haben?
Ich finde, dass tatsächlich Aldi das sehr gut macht. Die haben sich irgendwann mal entschieden, wir wollen Cultural Marketing machen und wir wollen da verankert sein. Und die machen dauerhaft Dinge, die sie eben tun, um quasi so ein bisschen in ihre Heritage zurückzukommen. Und nicht alles ist richtig, das, ne, Fragezeichen dran. So, aber es gibt viele Dinge, die schon sehr richtig auf das Ziel, wir stehen für etwas, irgendwie einzahlen. Ich finde, dass O2 das richtig gut macht, teilweise. O2 Music ist glaubwürdig, versteht man und steht mittlerweile für was. Hat eine Weile gedauert, aber ne, hat so eine Kredibilität auch bekommen. Und ich finde, das sind so Punkte, die versteht man. Ich meine, das everlasting Beispiel ist natürlich auch irgendwo Red Bull. So in meinem Leben habe ich noch nie einen Red Bull getrunken und es wird auch nicht passieren. Aber finde ich die Marke cool auf jeden Fall, so, ne, weil die stehen halt für was, die haben es konsequent durchgezogen. Du wirst die nicht auf etwas sehen, was nicht zu ihnen passt. Aber es gibt extrem viel, das zu ihnen passt, und das bespielen sie. Und ich glaube, das sind immer gute Beispiele, wo man eben sagen kann, das macht für mich Sinn. Das ist langfristig eingezahlt auf ein Ziel. Das ist vielleicht nicht immer kurz und sichtbar oder whatever, aber es ist halt langfristig verständlich und die Leute checken, wo es hingeht.
Das ist total interessant. Also Red Bull ist ja auch, würde ich sagen, sehr trendresistent, ne? Also klar, jetzt kannst du über Trendsportarten sprechen und so, und die schaffen es ja aber selber, Trends zu setzen. Die haben ja teilweise eigene Sportarten erfunden. Das ist ja schon die hohe Kunst, ne? Und das stimmt schon bei O2 und bei Aldi. Ich kann mir schon vorstellen, dass Aldi hier und da mal einen Trend mitmacht, wenn er zur Strategie passt, aber ich glaube, sehr ausgewählt, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen würde. Ist das so meine Wahrnehmung?
Ja. Und das ist dann vielleicht nicht immer Popping, ne, so, ne, und man ist dann vielleicht nicht auf, oder bekommt Awards die ganze Zeit dafür. Aber langfristig, glaube ich, macht das für die Kundenbindung einen extremen Unterschied, und das wird sich irgendwann auch, oder zahlt sich aus, also, ja.
Es ist halt wichtig, dass Marken und halt auch alle Menschen, die an Marken arbeiten, diese Ausdauer haben und nicht jeden Tag, ich übertreibe, oder alle 3 oder 6 Monate bei irgendeiner Review die Richtung ändern, weil es braucht halt einfach Zeit, diese Verbindung aufzubauen, diese Gefühle aufzubauen. Und da würde ich mir mehr Durchhaltevermögen wünschen in den Marketingbüros dieses Landes.
Ja, ich auch. Und das, für mich geht das auch einher mit Agenturbindung. Ne? So dieser schnelle Wechsel von extrem vielen Brands von einer Agentur zur nächsten Agentur, und jetzt machen wir nochmal mit denen, weil die haben uns mehr Reichweite versprochen oder die haben uns nochmal was ganz anderes versprochen. Das ist extrem schwierig, eine konsistente Markensprache zu haben, wenn du ständig deine Agentur wechselst, weil deine Agentur ist ja quasi der Übersetzer dieser gemeinsamen Strategie in eben die Welt da draußen. Und deswegen ist, finde ich, das total, ja, fraglich zu betrachten, wenn man halt irgendwie alle 6 bis 12 Monate irgendwie eine neue Agentur sucht, weil man mit irgendwas unzufrieden ist.
Ja, ich finde das total ultra wichtig, was du sagst, und gar nicht aus eigenem Interesse, weil es wirkt ja auch so, okay, wir haben keine Lust, uns selber in Frage zu stellen. Nein, sondern was du sagst, wenn man richtig an der Marke arbeitet, es gibt ja am Anfang ja einen Grundgedanken, eine Strategie, aber das braucht ja einen Prozess, das muss ja geschliffen werden. wie ein Stein zum Diamanten. Und das muss auch mal sich reiben und man muss auch mal merken, ah, die Richtung war falsch und der Weg ist der richtige. Und genau was du sagst, wenn ich mir anschaue, was ultra erfolgreiche Markenplattformen sind, da sind teilweise Partnerschaften zwischen Agentur und Marke mindestens 3, 4, 5, 10 Jahre oder so. Und das braucht halt diese Zeit, um sich gegenseitig zu verstehen. Und immer dieser neue Anlauf, nur weil man da nochmal einen Euro spart oder da ist irgendein neues Hype-Thema. Ich glaube, das ist Gift für erfolgreiche Marken.
Glaube ich auch, 100%. Und es ist auch, also auch für die Agenturenlandschaft, es ist natürlich extrem schwierig, ne? Aber ja, ich glaube auch für jede Marke, die das macht, ist es extrem schwierig. Und ich sehe das auch so wie du. Es geht nicht darum, dass man sich nicht selbst in Frage stellt. Jeden Tag am besten, ne, jeden Tag inspiring zu gehen und sich gegenseitig den ganzen Tag in Frage zu stellen, das sollte ja das Ziel sein, ne? So dass man immer wieder sich challenged und sagt, war das jetzt das Richtige? Ist es das nicht? Warum haben wir das so gemacht und nicht so? Dann nach einer besseren gemeinsamen Strategie zu suchen. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Aber ja, dieses ständige Hopsen, und ich habe das Gefühl, im Social Media Bereich ist das so viel krasser als in der klassischen Werbung, weil es eben auch so viele Quick Player gibt, die dann halt irgendwie mit 1000 Versprechungen kommen. Muss jeder für sich wissen, aber ich finde das schwierig und ich glaube, für langfristige Markenbindung auf jeden Fall das Schlechteste, was man tun kann.
Ja. Wie würdest du denn so ein integriertes Agenturmodell bauen? Oder welche, also für welches Agenturmodell würdest du dich entscheiden, wenn du eine CMO wärst?
Auch das kommt auf meine Marke an, ne? Also ich finde, Custom Agency Modell macht ab einer gewissen Größe total Sinn, ne? Und da auch irgendwie vernetzt im besten Fall alle Player, die irgendwie in einem sind. Ich finde aber auf der anderen Seite gibt's ja Spezialisierungen von Agenturen nicht ohne Grund. Und da kann man durchaus mal hinterfragen, ob eine 360-Grad-Agentur immer die richtige Wahl für einen ist. Ne? So, klar, wenn ich jetzt eine Person bei mir im Marketing sitzen habe, die alle Disziplinen irgendwie managen muss, dann verstehe ich, dass man sagt, hey, die machen mir alles, ich habe nur einen Ansprechpartner und kann da alles platzieren, dann ist das im Zweifel die richtige Wahl für dich. Aber wenn du ein stabiles Marketing-Inhouse-Team hast, dann sollten die auch qualifizierte Ansprechpartner haben. Und das ist halt manchmal so, dass man dann halt vielleicht 3 bis 5 Agenturen braucht, ne? Die halt eben das Richtige liefern und die dann halt im besten Fall miteinander so vernetzt sind, dass die auch miteinander sprechen. Weil ich habe auch oft das Gefühl, dass viel zu viele Agenturen auch immer noch in so einem Konkurrenzverhältnis miteinander stehen, obwohl sie gar nicht dieselbe Disziplin abdecken. Und auch das ist schwierig, weil man muss doch nicht immer eine eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man ja eben halt einfach Experten haben kann. Du rufst ja auch keinen Dachdecker, wenn du einen Elektriker brauchst, ne? So, und ich glaube, sich das mal bewusst zu machen und dann zu überlegen, was ist mein Haus und was braucht mein Haus und was kann ich bedienen, das sind halt die Grundvoraussetzungen. Und da ist jedes Setup am Ende das Richtige, das man halt auch steuern kann. Also ja, ich glaube, als CMO sollte man sich immer die Frage stellen, was kann ich denn handeln und was ist das beste Ergebnis?
Wer also bei diesem spezialisierten Setup von unterschiedlichen Agenturen, wer steuert denn dann die Marken? Also es braucht ja ein Lead, die oder der bestimmt, was das Markennarrativ ist, wo es hingeht. Und dann ist wiederum die Frage, was machen die anderen Spezialagenturen? Adaptieren die das? Interpretieren die das? Also wie funktioniert da wirklich die Zusammenarbeit im Best Case?
Ich glaube, da kommt es auch drauf an, was ist meine Marke, ne? Ist es eine Social First Brand? Dann soll es natürlich auch von Social irgendwie geleitet werden, weil da fängt man an. Ne? Ist das jetzt eine sehr klassische Marke, die immer noch den größten Umsatz mit TV7 macht, und da sind einige, dann ist das im Zweifel der Kern. Und dann muss man aber sehr flexibel adaptieren auf die anderen Kanäle. Und es bringt eben nichts, ein TVC einfach anders zu cutten und zu sagen, hey, für Social machen wir dann einfach 3 Snippets daraus und let's go, ne? So, man muss halt jeden Kanal, den man auch aktiv bespielen will, muss man halt auch als ernstzunehmenden Kanal betrachten. Und dann muss man ernstzunehmend die Idee halt auch runterbrechen und sagen, und wie würde das auf Social aussehen? Und nicht einfach nur Asset ausspielen, was irgendwie dazu passt. Das machen sich natürlich viele sehr leicht, weil das natürlich auch eine Budgetfrage ist. Aber im Zweifel ist die Agentur der Lead, wo mein größter Umsatzkanal drin liegt. Ne? So einfach, ist, wie es ist. Ne? Weil am Ende geht es ja immer darum, warum baut man eine Marke? Weil man am Ende halt Umsatz erzielen will. Und ich glaube, so wird es auch noch eine ganze Weile sein.
Paras, das ist doch eigentlich ganz einfach. Okay, cool. Hey, also die Zeit ist verflogen, das ist Wahnsinn. Danke für den ganzen Austausch. Aber bevor ich dich in Ehren entlasse, haben wir noch unsere drei klassischen Abschlussfragen. Nummer eins.
Okay.
Wie nutzt du gerade KI?
Ich nutze KI vor allem, um Dinge, die mir vorher sehr viel Zeit gekostet haben, zu automatisieren und zu verschlanken. Ich nutze KI sehr gerne als Sparring-Partner. Egal, ob es jetzt kreativ oder strategisch ist, ich arbeite einfach ultra gerne in diesem Sparring. Da ist es wichtig, dass man sehr, sehr viele Rückfragen stellt und alles, wie gesagt, als Wahrscheinlichkeit nimmt und nicht als Wahrheit. Aber dann kann es sehr gut funktionieren.
Ich finde, das hattest du eben in so einem Nebensatz gesagt und jetzt gerade nochmal wiederholt. Ich finde das sehr gut zu sagen, es ist eine Wahrscheinlichkeit und keine Wahrheit. Das beschreibt, wie KI funktioniert und wie wir damit arbeiten wollten, extrem gut, finde ich.
Ja, total cool. Ja, es basiert ja auch nur auf, vielleicht ganz kurz, sorry, jetzt sind wir eigentlich schon bei was anderem, aber dazu einen Satz, es basiert ja auch nur auf Vergangenheitsdaten. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen kann es nicht mehr sein als eine Wahrscheinlichkeit. So, ne? Ja, es kann keine Zukunft voraussagen.
Voll. Und auch da wieder mein großes Plädoyer, starke Marken sind immer die Abweichung von der Norm. Die reproduzieren nie das Dagewesene. Ne? Und ich glaube, genau wie du sagst, KI ist ein großer Effizienzhebel, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit auf Daten von dem, was schon passiert ist. Und gute Marken weichen davon ab. Ne?
Ja.
Was ist das Geilste, was du auf Social in letzter Zeit gesehen hast? Da bin ich richtig gespannt jetzt.
Oh mein Gott, das finde ich, ich kann das kaum beantworten. Ich schreibe gerade einen neuen Artikel und da geht es um Handysucht und darum, dass Social Media irgendwie, ob man sich die Frage stellen sollte, ob Social Media von 9 to 5 geben sollte und danach einfach nicht mehr. Und deswegen, ich bin gerade von mir selbst so genervt, dass ich versuche, Social Media komplett runterzufahren und deswegen ist es so schwer gerade für mich zu beantworten, was ich als Geistes empfinde, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Oh. Urlaubsbilder von Freunden. As easy as it sounds, das macht mich sehr am glücklichsten. Gut. Das, was ich am meisten und am liebsten gerade gucke. Ja, ich weiß, es hat nichts mit Marketing und Werbung zu tun, aber es macht mich glücklich.
Ja, fair, was interessant, weil das ist ja so eine kleine Gegenbewegung zu oder zurück zu OG Social, ne? Wieder.
Das sind schon, ehrlich gesagt. Ja. Ja, weil man ist so überladen, ich kann mir das doch gar nicht mehr merken, was ich da alles sehe.
Aber ich habe das auch, also ich checke viel Social so on the go. Und gerade habe ich auch so eine Phase, wo ich eigentlich nur noch an Stories abhänge und eigentlich nur wissen will, was machen die Leute, mit denen ich irgendwie close bin. Und das interessiert mich dann, weil es eher eine Form von Connection ist und nicht mehr nur Media Entertainment.
Ja, man merkt sich doch auch nicht, oder? Also ich gucke dann Videos, dann mache ich es aus und dann frage ich mich, was habe ich mit der letzten halben Stunde gemacht? It's gone.
Absolut.
So, und so fühle ich mich gerade mit Social Media, deswegen, ja, geil, I don't know.
Cool, guter Take. Wer, dritte und letzte Abschlussfrage, wer soll nach dir auf dem Berliner Stuhl hier im Podcast sitzen?
Spannende Frage. Wen finde ich momentan super spannend? Also, ihr habt natürlich auch immer von sehr viele Gäste aus auf meinem Kosmos. Deswegen ist das total interessante Frage. Wen würde ich da hinsetzen? Ich glaube, ich würde gerne noch mal ein paar Creator sehen. Die haben nämlich noch mal eine ganz andere Perspektive natürlich auch auf diese Themen, über die wir eben gesprochen haben. Auch wie setzt man eine Marke um? Was ist dann aber kreative Freiheit? Und ich finde, das auch sich noch mal mehr anzugucken, das finde ich besonders spannend, weil ja, was macht man denn, wenn man einfach zum Beispiel die 10. Creatorin buchen will, aber die ja eigentlich eine eigene Sprache haben und ich aber auf meine Markensprache einzahlen will? Briefing, kreative Freiheit, wo ist der Clash? Also dürfte nicht, das wird viel zu wenig angeguckt. Viel zu wenig.
Ja. Das ist ein wunderbares Spannungsfeld, das können wir auf jeden Fall im nächsten Podcast nochmal ausführlicher diskutieren.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Babo, tausend Dank, es hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke dir für die spannenden Fragen. Ich hatte auch viel Spaß. Danke.
Ja, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Willkommen in der Werbepause, wo ich euch wie immer einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorstelle. Diesmal ist es Lulu. Sie ist kein Schoß- oder Taschenhund, auch wenn sie vielleicht so aussieht. Sie sieht aus wie ein kleines Wollknäuel, so ein bisschen ganz kleiner Terrier und weiß, ganz, ganz hübsch. Sie hat aber viel Power, sie hat Selbstbewusstsein, sie will jemanden, der auch schon ein bisschen Hundeerfahrung hat. Ab und zu könnte sie auch mal zwicken, wenn man sie zu doll nervt, aber nie böse, sondern einfach wie eine selbstbewusste Prinzessin. Ihr findet sie wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr am Start wart. Wie immer gilt die Bitte, teilt den Podcast doch gerne mit euren Kollegen und Kolleginnen. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl da. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen und dann mehr spannende Gäste. Liebe Grüße und alles Gute.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.